Super, ich habe gerade gehört, es läuft. Ich freue mich richtig, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern, auch wenn das irgendwie total verrückt ist. Wie ihr hört, ich bin hier im Gemeindesaal, weil ich habe was gebraucht zum Stehen am Pult. Ich kann im Sitzen einfach nicht predigen. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, um die Teilnehmerliste auszufüllen. Ich zeige euch mal gerade die ganzen Teilnehmer, die da sind. So, ihr seht, einen vollen Saal. Genau, wir sind also nicht alle durch Corona umgekommen, sondern wir verteilen uns heute, wir machen es genauso wie ihr, feiern Gottesdienste in kleineren Gruppen. Und ich denke, das ist eine tolle Gelegenheit, mal völlig anders Gottesdienst zu feiern, Beziehungen enger zu pflegen. Und worüber ich heute predigen möchte, ist eigentlich eine Predigt, die ist in den letzten Wochen schon entstanden. Weil wir haben hier in München seit 3 Monaten, setzen uns mit dem Thema Liebe auseinander und studieren den 1. Korinther 13 zusammen. Wir gehen jede einzelne Eigenschaft durch. Und da ist eigentlich die Predigt entstanden, die Liebe hört niemals auf. Da hört noch ein zweiter Teil dazu, den schicken wir euch zu. Nämlich die Frage, wie geht man mit Gedanken um, Gedankengebäuden, die sich in unserem Kopf festsetzen. Aber erstmal möchte ich euch ein paar gute Nachrichten erzählen, hier aus München, weil wir uns ja auch lange nicht mehr gesehen haben. Es waren zwei sehr ermutigende Sachen. Ende November ist hier ein junger Mann aufgetaucht und war hier im Gottesdienst und wir haben angefangen, mit ihm zu sprechen. Und es hat sich herausgestellt, dass er Gott sucht. Und er hat so ein weiches Herz gehabt, ein Student aus Mexiko. Der ist innerhalb von 2,5 Wochen, was ich schon ehrlich gesagt Jahre nicht mehr gesehen habe, innerhalb von 2,5 Wochen unser Bruder geworden. Und meine Freundin, mit der er damals gekommen ist, die studiert jetzt auch die Bibel und ist auch auf dem Weg, Christ zu werden. Und noch ein zweiter Mann, der ist hergekommen, das ist ein Student, der ist aus Pakistan, ist aber christlich aufgewachsen, ist im November hier auch zum Gottesdienst gekommen. Der Colin hat ihn eingeladen an der Uni. Und der hat sich vor 3 Wochen taufen lassen. Auch eine ganz inspirierende Geschichte, weil Pakistan ja auch, was die Christenverfolgung angeht, eine ganz, ganz andere Welt ist und ganz andere Herausforderungen da sind. Und der hat sich so von Gottes Liebe treffen lassen. Das war so inspirierend. Also wir haben, ich hatte ihn Wochen vor seiner Taufe mit ihm gesprochen. Und dann hat er gesagt, Micha, ich möchte getauft werden, und zwar Ende März. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht geht's ja auch ein bisschen früher. Lass mal schauen. Und dann haben wir die Bibel studiert und dann, als wir die Taufe studiert haben und er verstanden hat, dass er verloren ist, dann haben wir ihn gefragt, wann möchtest du getauft werden? Und er sagt, so schnell wie möglich. Und das war vor dem Gottesdienst. Wir haben dann nach dem Gottesdienst alles umgestellt, haben die Kosten mit ihm überschlagen und am Abend ist er unser Bruder geworden. Das ist wirklich inspirierend. Also es gibt offene junge Leute hier in Deutschland und ich denke, eine gute Gelegenheit für uns, das Evangelium rauszutragen. Ich freue mich auf die Predigt, weil ich irgendwie auch, ähnlich mit Mathis, da schon viel darüber erzählt, das ganze Thema Corona, ich sehe da wirklich eine ganz, ganz große Chance drin für uns. Und das ist ja interessant, dass viele Dinge jetzt mal abgeschnitten werden, die für uns vollkommen normal sind, uns als große Gruppen zu treffen, Anbetung zu haben, eine Live-Predigt zu hören und so viel Austausch zu haben. Das sind wir alles gewohnt, das ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Und ich glaube, wir sind auch gewohnt, manchmal ein bisschen sehr stark eine Eventgemeinde zu sein in der einen oder anderen Situation. Und manchmal leben wir vielleicht auch zu viel vom Event. Und es gibt in dieser Predigt 2 Punkte. Und der erste Teil wird sich um unser Fundament drehen, nämlich Gottes Liebe zu uns. Und das ist mein Gebet und meine persönliche Hoffnung, dass wir diese Zeit Corona, wie lange sie auch dauert, keiner weiß genau, ob es 1 Monat ist, 2 Monate, vielleicht ist es ein halbes Jahr. Niemand weiß es, dass wir die wirklich nutzen, unser Fundament zu vertiefen und zu lernen, tiefer zu lernen, nicht vom Gottesdienst zu leben, nicht von der Anbetung, vom Worship zu leben, nicht von großen IBSen zu leben. Und ich liebe all diese Sachen. All die Sachen sind klasse, sie bauen unseren Glauben. Aber zu lernen, mein Fundament und dein Fundament ist Jesus am Kreuz. Und das ist, was uns hält jeden Tag. Und das ist eine Liebe, die niemals, niemals, niemals aufhört, auch wenn wir mal keinen Gottesdienst feiern können, auch wenn wir mal nicht gemeinsam anbeten können, auch wenn wir uns nicht treffen können. Und ich hoffe, und mein persönliches Gebet ist es für mich selber, aber auch für uns alle, dass wir diese extra Zeit nutzen können, auch wie der Mathis gesagt hat, unser Fundament zu vertiefen und zu lernen und tiefer zu verstehen, wie sehr wir eigentlich geliebt sind. Und der zweite Teil der Predigt, da geht es um Mitleid. Letztendlich ist es Mitleid, was Gott mit uns hat. Mitleid, das handelt, das hat uns aus der Sünde rausgeholt, Das stirbt für uns. Ich werde da nachher drüber sprechen. Aber auch, wie können wir Mitleid lernen für Menschen um uns herum? Sei es in unserer Gemeinde, unsere Glaubensgenossen, aber sei es auch Menschen um uns herum, die sich nach Gott sehnen und Gott brauchen. Manche wissen noch nicht, dass sie Gott brauchen, aber sie haben alle ein Bedürfnis nach Vergebung. Und auch, wie wir Menschen dienen können in diesen Tagen. Ich habe euch die Folien zugeschickt und ihr könnt die einfach mitklicken und durchschauen. Aber ich werde ein bisschen Zeit nehmen, dass ihr auch eure Bibel aufschlagen könnt. Ganz, ganz klassisch. Die Liebe hört niemals auf. So heißt es im 1. Korinther 13. Und da habe ich drüber nachgedacht. Sie hört niemals auf. Also Liebe kann man nicht beenden. Und gleichzeitig heißt es im 1. Johannes Kapitel 4, Gott ist Liebe. Einfach eine Definition. Gott ist Liebe. Gott liebt nicht, sondern der ist Liebe per Definition. Das heißt, wenn man diese beiden Verse zusammennimmt, heißt es, Gottes Liebe zu uns hört niemals auf. Gott hört niemals auf zu lieben. Das geht gar nicht, dass Gott aufhört zu lieben, weil er per Definition Liebe ist und Liebe niemals aufhört. Denk mal darüber nach, was das heißt. Gott hört niemals auf zu lieben. Gott ist auch nie enttäuscht, weil er sich nie täuscht. Er kann sich nicht täuschen. Gott weiß immer klar, was ist es. Wir können ihn nicht enttäuschen. Und Gott hört niemals auf zu lieben. Und das Zweite, was ich in der Liebe sehe, der Liebe Christi, Liebe ist immer lösungsorientiert. Lösungsorientiert. Da, wenn man mal die Geschichte zurückgeht, an die Schöpfung. Es war immer schon Gottes Idee damals. Ich möchte meinen Menschen helfen. Ich liebe sie. Ich habe sie geschaffen für eine Beziehung. Ich habe ihnen Freiheit gegeben. Und Gott wusste von Anfang an, dass wir diese Freiheit missbrauchen werden. Der wusste von Anfang an, dass Freisein uns nicht genug ist. Dass wir mehr haben wollen. Dass wir wissen wollen, was gut und böse ist. Dass wir sündigen wollen. Und das steckt in uns Christen genauso drin. Der Wunsch zu sündigen. Und es war Gottes Plan damals von Anfang an schon. Er wusste schon, es wird so sein. Es wird so sein, dass der Mensch gegen ihn sündigen wird. Es wird so sein, dass der Mensch das Angebot der Liebe ablehnt. Aber er hat damals schon gedacht, und ich habe eine Lösung dafür, weil ich nie aufhöre zu lieben. Und seine Idee war immer, seinen Sohn hier auf die Erde zu schicken, Jesus Christus zu uns zu senden. Und schlag mal mit mir auf in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 10. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 7 bis 10. Da schreibt der Johannes, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und der kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und hier ist der Donnersohn, der irgendwann nach vielen Jahren verstanden hat, was Gottes Liebe eigentlich bedeutet. Und viele von uns, wir sind Jahre Christen und wir wissen, Gott liebt uns. Aber wie tief geht das wirklich in unser Herz rein? Wie viele Gedankengebäude sind dann auch in unseren Köpfen drin, die sich dagegen wehren? Und wir werden nachher über spezifische Gedankengebäude sprechen. Das heißt hier, die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Im Vers 7. Und im Vers 10, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Also Gott hatte zu einer Zeit, als ich mich noch nicht für ihn interessiert habe, wo er mir vollkommen egal war, hat er gesagt, ich habe einen Plan für Micha. Ich habe einen Plan für den Mathis. Ich habe einen Plan für den Willem. Setz deinen Namen ein. Ich werde vorausschauend für ihn sterben. Ich werde schon mal zahlen. In der Hoffnung, dass er das vielleicht irgendwann kapiert und annimmt. Es kann sein, dass ich es nicht mache. Die große Masse wird es nicht annehmen, aber jeder Einzelne, der es annimmt, für den mache ich das. Ich werde schon zahlen. Zu einer Zeit, wo sie mich noch nicht lieben. Ich weiß nicht, wie man, manchmal fehlen mir wirklich die Worte, verständlich zu machen, was, wie sehr wir eigentlich geliebt sind. Und was Gott bereit war und jeden Tag bereit ist, für uns zu tun. Wir lesen von der Fußwaschung in Johannes 13 und eigentlich ist das, was Gott jeden Tag mit uns macht. Er hat uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht gibt es im Himmel mal irgendeinen Film, den man sich anschauen kann, wo man zugucken kann, jedes Mal, wo Gott in meinem Leben eingegriffen hat, wo Gott in deinem Leben eingegriffen hat, wo er dir die Füße gewaschen hat. Es ist sehr, 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 sehr oft jeden Tag. Weil die Haltung hat, ich liebe dich. Und mehr kann man nicht geben, als am Kreuz zu sterben. Mehr kann man nicht geben, als sozusagen in Vorauskasse schon ans Kreuz zu gehen. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und Gott schreit raus, ich liebe dich, bitte nimm das an. Bitte sperr dich nicht dagegen mit dem Hochmut, sondern nimm das an. Und natürlich sind wir verschiedenartig aufgewachsen und wir haben ein Vaterbild im Kopf, ein ungesunde Bilder in unserem Kopf. Wir sind auch, glaube ich, sehr tief trainiert, unsere Schuld zu suchen, unseren Fehler zu suchen. Da ist eine große Stärke darin, dass man sich seiner eigenen Sünde bewusst ist. Aber das steckt auch ganz tief noch in uns drin, dass wir versuchen, uns Gottes Liebe zu verdienen. Wir sagen zwar, das machen wir nicht, aber tief drin machen wir das doch. Und ich möchte uns nachher ein Beispiel dazu geben. Lass uns mal weitergehen. 1. Johannes Kapitel 4, 16 bis 19. Er schreibt dir noch etwas, gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Er sagt ja, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Mach mal kurz die Augen zu. Denk mal drüber nach, an den Moment, wo du es zum ersten Mal begriffen hast, dass du geliebt bist. Bei mir war das 1993 auf der Freusburg. Da war ich mit Mathis zusammen und mit Thomas Marx. Die haben mich besucht, die haben mit mir damals die Bibel studiert. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, als ich die Stelle gelesen habe, wie der Vorhang fällt, nachdem Jesus gekreuzigt war und wir einen freien Zugang zum Kreuz haben. Habe ich zum ersten Mal ein Stück weit begriffen, dass ich geliebt bin. Und diese Unglaublichkeit, dass ich direkten Zugang zu Gott habe, rund um die Uhr immer mit ihm reden kann. Dass niemals mehr ein Priester hinter diesen Vorhang muss, um für mich zu opfern, sondern das Opfer ein für alle Mal erledigt ist. Da kann ich mich heute noch gut dran erinnern. Aber Geschwister, da dürfen wir nicht stehen bleiben. Aus der Erinnerung leben. Damals. Sondern ich glaube, als Christen soll es unser Ziel sein, immer tiefer dieses Fundament zu verstehen. Und immer fester und selbstständiger auf diesem Fundament zu stehen. Wenn du dir Paulus' Leben anguckst, war genau das, was du in seinem Leben siehst. Am Anfang sagt er, ich bin der schlimmste aller Apostel. Und am Schluss sagt er, ich bin der schlimmste aller Sünder. Und gleichzeitig siehst du, wie er sein Verständnis von Gottes Güte und von Gnade und von Jesus bei ihm wächst. Du siehst einen Philipperbrief, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat, wie über Jesus schwärmt. Ich will nämlich nicht mehr verlassen auf meine eigene Gerechtigkeit. Da ist nichts Gutes an mir. Ich will Jesus kennen und nichts anderes, weil er verstanden hat, in Jesus ist er gerettet. Und nur durch Jesus, nur durch sein Vertrauen auf ihn. Das ist nichts, was ihn retten kann. Und er braucht nichts mehr zu beweisen. Es reicht zu vertrauen. Und ich denke jetzt in Zeiten von Corona, wo wir mehr Zeit auch zur Verfügung haben, möchte ich uns alle ermutigen, die Schrift zu gehen. Unser Fundament festzumachen, auch die Jungen unter uns, junge Christen oder auch die Jungen, die Teenager. Und ich glaube, die Versuchung ist da größer und es ist auch toll, aus Events zu leben. Und Events sind klasse und technischen Möglichkeiten wir haben. Ich bin Technikfreak, ich liebe das. Aber ich möchte dich ermutigen, das wird dich nicht halten, wenn der Sturm kommt. Was dich hält, ist deine eigene Beziehung zu Gott. Und dein Fundament, dein Vertrauen in das, was Jesus für dich getan hat. Dass das immer tiefer und immer fester wird. Und das ist auch, wo Paulus sehr oft für gebetet hat. Wenn er betet, in den Briefen, und da betet er sehr, sehr oft, dass Gott uns oder damals den Christen das Herz aufmacht, dass sie verstehen, wie groß, wie breit, wie tief die Liebe ist. Weil genau das ist, was es am Fluss festhält. Also manchmal fragen mich Leute, warum bist du eigentlich immer noch in der Ministry? Warum machst du das? Und ich kann eigentlich nur eine Antwort geben. Ich sage, weil ich immer tiefer mehr verstanden habe, wie sehr mich Gott liebt. Weil ich immer mehr verstanden habe, meine Sicherheit ist in die Gemeinde. Ja, meine Sicherheit ist nicht die Gemeinde. Oder mit der Gemeinde geht es einmal gut, einmal nicht so gut, weil wir alle Menschen sind, die Fehler machen und sündigen. Aber es gibt eine Liebe, die beständig ist, und das ist Jesu Liebe zu mir. Die wird sich nicht ändern. Jesu Haltung wird sich nicht ändern. Auch wenn ich sündige, wird sich sie nicht ändern, dass er mich liebt. Der Einzige, er wird mir seine Liebe zeigen, in der Hoffnung, dass sie mich zum Umdenken, zur Umkehr bringt, dass ich wieder zurückkomme und zu ihm, wenn ich gesündigt habe. Das ist sein Herz. Das heißt hier im Vers 17, wenn das bei uns der Fall ist, dann hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Und ich lese das und es gibt Tage, wo ich mich genauso fühle, das genauso wahrnehme. Und es gibt andere Tage, wo ich so in dieser Welt drin bin und meinen Aufgaben und meiner Arbeit, wo das nicht real ist. Aber ich möchte, dass das mehr real ist. Ja, Coronavirus wird wahrscheinlich eher ältere Menschen treffen. Aber es steht hier, wir können mit Zuversicht den Tag des Gerichts sehen. Wir können Zuversicht haben, wenn der Tod auf uns zukommt. Eigentlich geht's dann erst richtig los. Wir kommen dann wirklich zu Gott da, wo wir eigentlich hinwollen. Und als Christen können wir die zuversichtlichsten Menschen sein. Aber es liegt darin, oder die Zuversicht ist so stark, wie meine Wurzeln in der Liebe Gottes gegründet sind. Wie meine Wurzeln darin stecken, dass ich meine Sicherheit auf Jesus Christus lege. Im Vers 18 heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Und ich liebe das, wie die NGÜ das hier schreibt, wo die Liebe regiert. Liebe will regieren. Die will die Macht haben über uns. Macht haben, die will regieren. Das muss sich ausbreiten in unserem Leben. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man noch mit Strafe rechnen muss. Wer sich vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Auch hier mag ich die Übersetzung. Und es ist mein Gebet, dass die Liebe bei uns zum Durchbruch kommt in den nächsten Monaten. Und ich bitte auch euch, für uns in München, für mein Herz zu beten, für uns Münchner zu beten, für die Geschwister weltweit zu beten. Und der Matthias hat über Gebet gesprochen, dass wir füreinander beten, dass wir dieses Fundament tiefer verstehen. Das ist zentral. Das Evangelium gilt erstmal für uns, für dich und für mich. Ich brauche das Evangelium. Ich brauche die gute Nachricht jeden Tag, dass ich geliebt bin, so wie ich bin. Dann sagt er hier im Vers 19, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht. Gottes Liebe für uns. Das ist Fundament. Das ist Fundament. Ich bin so zuversichtlich, dass wenn wir uns danach ausstrecken, das ist ein Gebet, was Gott liebt, zu erhören. Gott, zeig mir deine Liebe. Lass mich deine Liebe begreifen. Lass mich das annehmen. Nimm den Hochmut aus mir heraus, dass ich das nicht annehme. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir sind aufgerufen zu lieben. Wir sind aufgerufen, uns selbst zu verleugnen. Ich meine, das ist, der Wilhelm hat gestern Morgen eine tolle Predigt gehalten auf dem Wochenende. Wir haben online, war ich dabei. Und das war sehr, sehr inspirierend, weil durch die Neue Testament zieht sich durch, dass wir uns Gott unterordnen und vertrauen sollen. Unterordnen. Und wir sind auch aufgerufen, einander zu lieben. Das ist keine Option. Aber das geht nur, wenn wir zurückgehen und uns von Gott lieben lassen. Und je mehr wir uns von Gott lieben lassen, desto fähiger sind wir, andere zu lieben. Wir müssen jetzt nicht ein halbes Jahr uns zurückziehen, allein in Kämmerlein, uns mit Gottes Liebe theoretisch auseinandersetzen. Irgendwann pusten wir nach draußen. Das ist nicht die Idee. Also die Auseinandersetzung miteinander hilft uns auch, Gottes Liebe zu verstehen, weil ich sehe Christus in meinem Bruder und in meiner Schwester. Wie sie handeln, wie sie sind. Wenn ich neugierig bin, sehe ich Eigenschaften von ihnen, die mir helfen, Gott zu verstehen. Das, wie wir miteinander umgehen, da sehen wir Christi Liebe. Aber im Wort und im Gebet, in der Auseinandersetzung mit dem, was Gott sagt, verstehen wir es tiefer und besser und sind dadurch fähiger, auch zu lieben. Meine Liebe ist eine Frucht des Geistes, die können wir nicht durch intellektuelle Arbeit erarbeiten. Da gehört das Gebet dazu. Gott, füll mein Herz mit Barmherzigkeit, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Freude. Gebet auch füreinander. Der Geist will es uns schenken. Was glaubst du, wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, füll mich mit Liebe, der schüttet sein Füllhorn über uns aus. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen hingehen, es suchen, es erbitten von ihm. Und das macht er, da bin ich felsenfest und überzeugt. Ich sehe das auch in meinem eigenen Leben. Ich komme aus der Richtung, viele von euch kennen mich, schuldbeladen zu sein. Aus meinem katholischen Denken heraus, aus meinem falschen, schrägen Gottesbild heraus. Und über die Jahre kann ich ehrlich sagen, ich bin immer glücklicher geworden in meinem Glauben. Und nicht, weil der Worship immer besser wurde, weil die Gottesdienste immer besser und fantastischer wurden, sondern weil mein Gott mein Herz mehr und mehr verändert, als ich seine Liebe habe. Das ist der Punkt. Und ich habe noch mega viel zu wachsen darin. Ja, das wirklich zu verstehen, werde ich wahrscheinlich erst im Himmel. So, Jesus ist immer Ziel, wo man sagen kann, wow, Jesus, ich möchte mehr verstehen, wie sehr du mich liebst. Aber ich bin dankbar für das, wo ich jetzt hingekommen bin. Und wenn wir bitten, Gott, lass mich deine Liebe verstehen. Wenn wir eine Haltung haben, das hilft mir auf dem Gebet, wie diese bittende Witwe zu sagen, Gott, ich bin da noch nicht, aber ich werde dich nerven, bis ich weitergekommen bin. Bis ich deine Liebe mehr verstehe. Gott sagt, ja, lass mich das über dich ausschütten. Lass mich das über dich ausschütten. Und dann hältst du die Augen auf und schaust rum, wie Gott dir seine Liebe zeigt. Manchmal durch Schwierigkeiten, durch Geschwister, durch Herausforderungen, durch Segnungen, die du bekommst. Und auch im Wort Gottes. Und da werdet ihr im zweiten Teil der Predigt, die wir euch zuschicken, ist da einiges drin, wie das Wort Gottes uns hilft, uns Gedankengebäude zu drehen, die sich richtig wehren dagegen, Gottes Liebe anzunehmen. Und ich möchte als letzte Stelle zu Gottes Liebe eine Stelle lesen aus dem Hebräer Kapitel 4, 14 bis 16. Eine meiner Lieblingsstellen, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Gottes Liebe um, wenn wir gesündigt haben. Was machst du, wenn du gesündigt hast? Wir alle sündigen. Punkt. Wir alle haben heute Morgen schon gesündigt. Wir werden heute Nachmittag auch sündigen. Vielleicht sündigst du während dem Gottesdienst in deinen Gedanken. Ja, das ist, Gott geht davon aus, dass wir sündigen. Er ist nicht verwundert darüber. Sonst hätte er Jesus nicht ans Kreuz nageln müssen. Es brauchte sowas, um es da rauszuholen. Aber was machst du, wenn du gesündigt hast? Und wir haben so verschiedene Methoden. Und daran können wir sehen, wie sehr sind wir wirklich in der Liebe Gottes verwurzelt. Und wo dürfen wir wachsen? Ja, eine Methode ist, gar nicht hinzugucken. Die Sünde galant beiseite zu schieben. Ausreden zu suchen, sich zu verteidigen. Das ist eine Methode und wir verpassen das Kreuz, wir verpassen die Liebe Gottes, wir verpassen die Vergebung. Die andere Methode ist die Opferhaltung. Oh, der Büßer, der sich schlägt. Ich bin so schlimm, ich bin so schlimm, ach hätte ich doch. Der muss dann auch jedem erzählen, wie schlimm er ist und wie groß die Sünde ist und muss das ausbreiten, sich öffnen und noch jemand erzählen und hofft irgendwie durch seine Opferhaltung irgendwann, dass Gott ihm vergibt. Dann gibt es diejenigen, die dann irgendwann einfach ein paar Tage warten, bis man sich wieder besser fühlt und dann liebt ein Gott wieder und Gott ist wieder nach. Was glaubst du, wie Gott sich dabei fühlt, wenn er sich das anguckt, was wir da fabrizieren, um Vergebung zu bekommen? Ja, die einen, die sich gegen wehren, weil sie nicht hingucken wollen. Die anderen, die in Opferhaltung fallen und die sich schlagen. Und diese Opferhaltung sieht noch fast noch geistlich aus. weil man ja so gebrochen ist, aber es ist mehr ein weltliches Mitleid. Und hier im Hebräer steht, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist, da kannst du mal gucken, wie tief ist deine Überzeugung über Gottes Liebe. Und wenn du merkst, wow, da habe ich echt Schwierigkeiten, super, dann ist es deine Chance, die nächsten Wochen so lange sich damit auseinanderzusetzen, bis sein Herz sich verändert hat. Deine Denkweise sich verändert hat. Mir heißt es, Vers 14, weil wir einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Allein dieser Vers, Geschwister. Jesus, unser Hohepriester. Wie gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich verstehe, was ihr durchgeht. Ich verstehe, was Versuchungen sind. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch, dass ihr sündigt. Ich gehe davon aus. Es verwundert mich nicht. Ich habe nicht gesündigt. Aber ich verstehe jede deiner Versuchungen. Und da kann ich mitleiden. Und bitte mach eins. Bitte renn nicht weg, wenn du sündigst. Das ist nicht meine Idee. Dann heißt es hier weiter, darum lasst uns freimütig, ich lese nochmal vor, darum lasst uns freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Hier ist, was Gott sagt, wenn du gesündigt hast, dann ist das mein Auftrag. Nummer eins, ich fühle mit dir. Ich weiß es sowieso. Brauchst nicht vor anderen zu verheimlichen, von mir schon gar nicht. Schritt zwei, lauf nicht weg. Sondern mach genau das Gegenteil, komm bitte zu mir. Mit welcher Haltung? Mit Zuversicht. Mit Zuversicht, das ist paradox, das ist menschlich paradox, dass wir mit Zuversicht zu Gott gehen können. Unsere Gefühle wehren sich dagegen. Unsere Gesellschaft wehrt sich dagegen, weil sie nicht weiß, wie man mit Schuld und Fehler umgeht. Aber Gott sagt, hier ist mein Angebot. Dafür bin ich gestorben. Dürfte ich dir bitte vergeben? Dürfte ich das bitte tun? Würdest du bitte zu mir kommen? Ich weiß nicht, was der manchmal denkt, was Gott manchmal denkt, wenn wir diese selbst erfundenen Wege gehen. Tagelang uns zurückziehen, nicht mehr beten gehen, mit niemand reden. Oder uns verteidigen, bei uns ist keine Sündige, wenn da so eine Mauer ist, wo man wirklich mit Händen und Füßen drum reden muss. Gott steht da und sagt, hallo, ich liebe euch. Würdet ihr bitte Vergebung annehmen? Das heißt hier, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und hier steht das griechische Wort Eleos, Hesed, aus dem Hebräischen. Und das beschreibt ein tiefes Mitgefühl, einen tiefen Schmerz, den Gott empfindet, wenn er uns in unsere Sünde sieht. Aber nicht, weil wir ihm wehtun, nicht, weil wir ihn verletzen, sondern weil er unsere Not sieht. Weil es ihm wehtut, uns leiden zu sehen. Und dieses Mitleid ist nicht nur so ein Mitgefühl, oh, das tut mir aber echt leid, dass du das jetzt hast, sondern mit diesem Mitleid ist immer ein Handeln verbunden. Er sagt, darf ich dir das wegnehmen? Komm zu mir. Lass mich dir vergeben. Sag, komm bitte mit Zuversicht. Lass mich dir vergeben. Und das bringt uns auch zu einer Umkehr. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Heißt es in der Schrift, im Hebräerbrief, im Römerbrief. Das ist Gottes Güte. Frag dich selbst, wie gehst du damit um, wenn du sündigst? Und wenn du es nicht so machst wie im Hebräer Kapitel 4, und ich denke, wir kämpfen fast alle damit, dann möchte ich dich ermutigen und auffordern, dich damit die nächsten Wochen auseinanderzusetzen. Und jemand zu werden, der lernt, mit Zuversicht zum Thron der Gnade zu gehen. Mit Freude, mit Dankbarkeit, in Demut. Auch zerbrochen. Aber nicht mit der schlagenden, ich armer, ich Sünder, ich schlimmer, sondern mit einer göttlichen Betroffenheit. Wie es in 2. Korinther 8 oder 7 oder 8 beschrieben ist. Mit einer göttlichen Betroffenheit. Und dann müssen wir uns nicht wochenlang schlecht fühlen oder tagelang schlecht fühlen. Da können wir die Vergebung annehmen und erhobenen Hauptes wieder rausgehen und das Evangelium weitertragen. Das ist so einfach, ist Gottes Liebe, und so schwer ist sie gleichzeitig, weil es uns schwer fällt. Aber ich möchte uns ermutigen, das zu tun, weil Gott will genau das. Komm bitte mit Zuversicht. und hol dir deine Barmherzigkeit ab, hol dir deine Gnade ab. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr Worte, ich könnte es mir bildhaft darstellen, was es eigentlich bedeutet, aber ich bin froh, das macht der Heilige Geist, wenn du ihn bittest, dass er dir hilft, das hier zu verstehen. Da bin ich total zuversichtlich. Ein zweiter Teil zu meiner Predigt ist, und hier möchte ich dich mal bitten, dich ein bisschen leer zu machen, weil die Stelle, die wir jetzt lesen werden, wirst du sagen, ach, kenne ich schon. Ach, ja, genau. Ich weiß jetzt, was kommt. Ich weiß, was der Micha sagt, weil die Stelle habe ich schon so oft gelesen. Und meine Ermutigung, mach dich mal leer. Ja, so als hättest du es noch nie gehört, mit neugierigem Herzen. Wort Gottes schneidet immer, wenn wir es zulassen. Du kannst aus jeder Stelle was lernen. Ich glaube, wir alten Hasen wissen das. Du guckst eine Schriftstelle rein, die schon 100-mal gelesen hat, auf einmal schneidet sie dich, weil sie im rechten Moment kommt. Und ich möchte mit uns die Stelle vom barmherzigen Samariter lesen. Zum einen, letztendlich wird auch Gottes Herz beschrieben, in dem, wie der Samariter mit diesen Menschen umgeht. Zum anderen können wir lernen, auch jetzt in der Zeit von Corona, was heißt es, Mitgefühl zu entwickeln. Das ist Mitgefühl, was Gott mir entgegenbringt. Dass wir ein Stück davon nehmen, und wir werden nie so sein wie Gott, aber ein Stück davon nehmen und das einander und den Menschen in unseren Städten entgegenbringen. Mitgefühl. Lasst uns schauen. Und ihr werdet gleich sehen, ich habe in den Folien, die ihr bekommen habt, sind die Folien, ich glaube die zwei Stück, ein bisschen durcheinander geraten. Da müsst ihr ein bisschen hin und her switchen. Aber ihr könnt auch ganz klassisch die Bibel aufschlagen. Lukas Kapitel 10, Vers 30 und 32. Lukas Kapitel 10, ab Vers 30. Jesus ist hier mit einigen klugen Leuten zusammen, mit Pharisäern zusammen. Und die stellen ihm die Frage, ja Mensch, ja, was ist denn das höchste Gebot eigentlich? Was ist es denn? Ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem Verstand. Und den Nächsten wie dich selbst. Und dann stellt einer dieser Lehrer stellt die ganz kluge Frage, ja, wer ist denn mein Nächster? Natürlich will er Jesus versuchen, aber es zeigt auch, dass es jemand ist, der nicht Liebe lebt, der Liebe auch nicht verstanden hat, sondern der nach Regeln sucht, der eine Regel haben will, eine Liste haben will, Mann, mache ich was richtig, anstatt zu sagen, ich bin geliebt und ich möchte einfach lieben. Wie der Wilhelm es gestern Morgen gesagt hat, be someone. Be love, sei einfach die Liebe, lern einfach das zu sein und nicht irgendwas Richtiges zu tun. Christsein zu tun, das ist ein Schmarrn. Und das beste Antidot dagegen ist, Gottes Liebe zu verstehen. Und hier heißt es in Vers 30, darauf erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter und unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg heran. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Und er machte einen Bogen um ihn und er ging weiter. Lass uns mal richtig in diese Geschichte eintauchen. Ich würde ja mal gerne so in die Köpfe reingucken von diesen beiden, von dem Priester und von dem Levit. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle erkenne ich mich selber wieder. Vielleicht erkennst du dich auch wieder. Ja, ein Mann ist hier unterwegs und da kommen Wegelagerer und überfallen ihn. Das kennen wir natürlich heutzutage nicht mehr so sehr, dass Wegelagerer kommen. Aber hier ist ein Mann, der ist überfallen worden, der ist halb totgeschlagen worden und er liegt da rum. Jetzt kommen diese zwei verbreitet, Priester und der Levit. Das Ding ist, die sehen beide diesen Mann da liegen. Also es ist nicht so, dass sie es nicht wahrnehmen. Manchmal nehmen wir viele Dinge um uns nicht wahr. Also mir geht das so. Manchmal bin ich so in meiner Gedankenwelt drin, dass ich mein Umfeld gar nicht wahrnehme, was los ist. Aber sie nehmen ihn wahr. Und die Frage ist, warum entscheiden sie sich einfach weiterzugehen? Und wir können die nicht glasklar beantworten, weil wir nicht dabei sind. Aber da gingen bestimmt einige Dinge im Kopf umher. Vielleicht haben sie sich gedacht, ja, eigentlich sollte ich ihm helfen, das wäre schon gut. Weil ich glaube, ein Stück weit haben die auch aus dem Alten Testament gewusst, dass Gott Liebe ist. Weil auch im Alten Testament siehst du einen liebenden, barmherzigen Gott. Vielleicht haben sie Ängste gehabt. Wow, wenn ich jetzt da hingehe, vielleicht sind die Typen noch da und erschlagen mich dann. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Schnell weg. Vielleicht haben sie überlegt, ja, ich weiß ja gar nicht, wer der ist und ich weiß ja gar nicht genau, was ich machen soll. Mensch, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Wenn ich was Falsches mache und der Typ stirbt vielleicht, dann bin ich nachher noch schuld. Schnell weg. Was, wenn mich jemand mit dem Typen da sieht und denkt, ich habe ihn erschlagen? Schnell weg. Vielleicht haben sie gedacht, oh, was denken die anderen, wenn ich jetzt da hingehe? Das ist ja vielleicht ein Nicht-Jude. Da beschmutze ich mich ja. Schnell weg. Vielleicht haben sie auch gedacht, so ein Idiot. Ich meine, wie kann man nur daherkommen und dann auch wahrscheinlich als jemand, der einen Haufen Zeug dabei hat, wie kann man nur so blöd sein, alleine da rumzuhalten? Wie kann man nur so dumm sein? Ja, alle möglichen Gedanken, die sie sich gemacht haben, und es ist ganz interessant, ist, alle Gedanken drehen sich um sie selbst. Wahrscheinlich. Sie drehen sich um sie selbst. Und dann geht die Geschichte weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Und als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Mitleid. Splanchizomai steht hier das griechische Wort. Das heißt, er hat Schmerz empfunden, ihm haben sich die Eingeweide, als wenn sich ihm die Eingeweide rumgedreht hätten. So hat er mitgelitten, als er diesen fremden Mann sah. Da brauchst du eine unheimliche Wahrnehmung um dich herum, dass du jemanden siehst und so ein Mitgefühl hast. Da brauchst du einen Blick weg von dir. Weg, rumschauen, was ist los um mich herum. Und das sieht der Mann aus Samarien. Und es dreht sich ihn um und weil er Mitleid hat, treibt es ihn zu dem Mann hin. Er ging auf ihn zu, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf ein eigenes Reittier. Er brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel. Er gab sie dem Wirt. Sorg für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was macht dieses Mitleid mit ihm? Mitleid hat eine unheimliche Kraft und ist zulassen. Wenn wir die Not von anderen an unser Herz ranlassen, weil das schiebt einen Teil unserer Gedanken wirklich beiseite, die sich nur um uns drehen. Er macht sich die Finger schmutzig. Er macht sich seine Klamotten schmutzig. Er investiert. Er nimmt Öl, er nimmt Wein, er verbindet ihn. Er unterbricht komplett seine Reise. Alle Pläne, die er hatte, unterbricht er und sagt, ich muss diesem Mann helfen. Und dann nimmt er auch noch sein Geld und bezahlt für ihn. Und dann denkt er sogar noch weiter. Er sagt, Mensch, kümmere dich um ihn. Auf dem Rückweg werde ich nochmal nach ihm schauen. Unglaublich, was einfach nur Mitleid mit ihm gemacht hat. Die Not des anderen erkennen und handeln. Das ist Mitleid. Also nicht sentimental, oh, das tut mir aber echt leid und weiterziehen. Sondern den Schmerz selber empfinden und dann handeln. Er macht sich schmutzig. Er nimmt seine Zeit, opfert er. Er opfert seinen Besitz und auf der Rückreise sagt er, ich gucke nochmal nach, wie es ihm geht. Aber er ist auch nicht naiv und dumm. Offensichtlich hat er vielleicht einen Termin gehabt, also er reist weiter. Also er setzt auch seine Reise fort, also er weiß auch, was gesunde Grenzen sind. Auch da denken wir manchmal, Mitleid heißt, oh, ich muss alles stehen und liegen lassen, ich darf nichts mehr machen und ich kümmere mich um den anderen und wir lassen die eigenen Sachen liegen. Und oft, wenn wir das so machen und wenn wir es nicht freiwillig machen, kommt nachher eine Wut in uns und ein Ärger. Warum machen die anderen das nicht? Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich musste das ja machen. Also ein Zeug. Das hat damit zu tun, dass wir keine gesunden Grenzen setzen. Und das macht hier dieser Samariter. Er setzt eine Grenze, er kümmert sich, er sorgt sich, aber er weiß, ich muss auch weiter. Und er reitet weiter und sagt, aber ich nehme die Zeit nachher wieder zurückzukommen. Also er setzt eine gesunde Grenze. Und gesunde Grenzen haben nicht mit wenig Liebe zu tun, die haben mit echter Liebe zu tun. Mit echter Liebe. Und was man aussieht, der Mann macht es freiwillig. Da ist kein Gedankengebäude im Kopf, ich sollte als Samariter so handeln. Ich bin ja, oh, vielleicht komme ich ja demnächst in der Bibel vor, ich bin ja der barmherzige Samariter. Also lass mich so handeln, damit ich den anderen ein Vorbild bin. Natürlich nicht, sondern er ist einfach bewegt durch Liebe. Jetzt überleg mal, was es ausmacht, wenn wir uns mit Gottes Liebe auseinandersetzen. Was Gott in uns bewirken will an echtem Mitleid, an echter Liebe. Und das ist ein Wachstumsprozess bis ans Ende unserer Tage. Da bist du mal in der Kiste landen, ganz ehrlich gesagt. Aber dass wir da hinstreben. Und Mitleid hilft uns auch, Menschen zu verstehen. Wir haben vor einigen Monaten, ich glaube im September war es, haben dann uns entschieden, irgendwas zu suchen, wo wir Menschen dienen können. Und wir haben dann verschiedene Sachen uns angeschaut und wir sind in einem Obdachlosencafé hängen geblieben. Und da gehen wir jetzt jede Woche hin. Und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war das echt schwer. Da waren Haufen Dinge in meinem Kopf. Ich war total unsicher, wie soll ich den Leuten begegnen, wie soll ich mit denen reden. Da kommen etwa 80 Leute aus, meist aus Bulgarien, Serbien, aus allen möglichen Ländern, die teilweise seit 3, 4, 5 Jahren keine Wohnung finden, zur Arbeit haben, weil München hat viel Arbeit, aber keine Wohnung haben, die in Kasernen wohnen. Morgens um 8 Uhr aber raus müssen und zum Arbeiten dann. Und die kommen dann zum Duschen, zum Kochen in dieses Obdachlosencafé. Und ich war am Anfang sehr unsicher, weil ich sehr mit mir beschäftigt war. Wie wirke ich, wie reagiere ich, was mache ich, was mache ich, was falsch. Und es ist ein Stück normal, weil man da durchgehen muss. Aber es war manchmal echt beim nächsten Mal wieder eine neue Entscheidung, dahin zu gehen. Und was mir dann geholfen hat, ist irgendwann noch zu sagen, ich mache jetzt, nehme mal Zeit, über die Menschen danach zu denken. Gespräche zu führen mit denen. Ich meine, die rein zu versetzen. Und heute macht es mir richtig Spaß, dahin zu gehen, weil ich denke, habe das Gefühl, ich habe da einen Riesengewinn. Ich habe einen Gewinn davon, obwohl ich keinen haben soll, aber ich habe einen davon. Was mich dankbar macht für mein Leben. Da war ein junges Paar, ein älteres Paar, ein altes Paar, die beide, schätze ich mal, über 70 sind, die aus irgendwelchen Gründen obdachlos sind. Und die sind seit Jahren verheiratet, 40, 50 Jahre, was weiß ich, wie lange die verheiratet sind, und leben in einer Kaserne. Und zwar getrennt. Die ältere Frau schläft mit 6 Frauen aus aller Herren Ländern in einem Zimmer und der Mann mit 6 Männern aus aller Herren Ländern in einem Zimmer. Morgens treffen sie sich, aber weil sie dort nicht bleiben können, tagsüber kommen sie ins Café. Dort kochen sie was, dort essen sie was und abends packen sie ihre Klamotten wieder und gehen dahin. In 2 getrennte Zimmer. Unglaublich. Und das hilft einem, wegzukommen von sich selber und zu sagen, ich möchte einfach dienen. Ich habe so viel zu geben. So viel, weil Gott mich liebt. Und mit Mitgefühl lassen sich all diese Gedanken wirklich überwinden. Vers 36, da heißt es hier, was meinst du, fragt Jesus den Gesetzlehrer. Wer von den dreien hat dem, der dem Wegelager in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortet, der Erbarmen mit ihm hat und ihm geholfen hat. Und dann sagt Jesus ihm, dann geh und mach es ebenso. Und das ist meine und deine Herausforderung. Jesus sagt zu uns, geh hin und mach es ebenso. Sei ein Mitmensch. Hab Erbarmen, wie ich mit dir Erbarmen habe. Wenn dir Erbarmen fehlt, dann guck dir mein Erbarmen für dich an. Guck dir an, wie ich dich liebe. Trag ein Stück davon in diese Welt hinein. Wir haben das auch so gemacht. Wir haben gestern Abend ein Schild aufgehangen bei uns im Hausflur. Wir haben auch einige ältere Leute im Haus, haben gesagt, hey, wenn ihr was einkaufen braucht, Hilfe braucht, ruft uns an, meldet euch bei uns, wir kaufen gerne für euch ein. Und wir wollen auch hier in München als Gemeinde nach Gelegenheiten suchen, wo wir dienen können. Nicht um gut dazustehen, nicht um Taufen zu haben, sondern einfach um zu lieben. Weil wir geliebt sind. Weil uns jemand liebt. Weil uns jemand die Füße gewaschen hat. Weil uns jeden Tag immer noch jemand die Füße wäscht, das ist Jesus. Weil dir jeden Tag jemand mit Liebe begegnet. Einfach zu lieben. Und Mitgefühl für Menschen in der Gemeinde, Ältere, Leute, die Bedürfnisse haben. Vielleicht verlieren einige von uns ihren Arbeitsplatz durch die Situation. Vielleicht müssen wir einfach Geld auch zusammenwerfen, um einander zu unterstützen. Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir haben die Garantie, dass Gott uns liebt. Und das wird sich nicht ändern. Kein Mühe, auch mit Corona nicht. Es wird sich kein Mühe ändern. Und aus dieser Quelle können wir schöpfen, um einander Liebe und Mitgefühl entgegenzubringen. Auf dem nächsten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da seht ihr so eine Zeichnung auf der nächsten Folie. Wie komme ich von zu viel Selbst zu Selbstlosigkeit? Und wie ich eben beschrieben habe, als ich jetzt zum ersten Mal in dieses Obdachlosenheim gegangen bin, da gingen mir ganz schön viele Dinge durch den Kopf. Angst, Fehler zu machen, eine Unsicherheit, wie reagieren die Leute? Auch ein Richtgeist, warum sind die Leute hier, warum haben die keinen gescheiten Beruf, warum sind die zu Hause geblieben? Also alle möglichen Gedanken sind in meinem Kopf gesaust, die eins gemeinsam haben, sie beschäftigen sich mit mir selbst. Sie kreisen nur um mich. Und der Schlüssel, da rauszukommen, war für mich das Mitgefühl zu entwickeln. Nicht über mich nachzudenken, sondern über die anderen nachzudenken. mir die Geschichten anzuhören, neugierig zu sein und zu verstehen zu wollen, wo kommen sie her, warum ist ihr Leben so? Und dann entwickelst du auch eine Lust und eine Begeisterung, ihnen zu dienen und zu helfen. Und du gehst nach Hause und hast eigentlich mehr bekommen, als du gegeben hast. Und das sind viele Dinge, die in unserem Kopf herumsausen. Angst aufzufallen, da ist Bequemlichkeit, da ist Druck vielleicht, ich sollte, ich müsste. Es ist auch noch immer noch ganz, ganz tief in unseren Gemeinden drin. Ich spreche es mal für Berlin auch, zumindest in München kann ich das sagen. Ich sollte und ich müsste. Das sind Liebeskiller. Wirklich Liebeskiller. Es ist freiwillig. Wir sind aufgerufen zur Unterordnung, das ist keine Option. Ja? Wer mir nachfolgen will, Lukas 14, muss ich lossagen von allem, was er hat. Punkt. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wir sind aufgerufen, das Kreuz auf uns zu nehmen, jeden neuen Tag. Und wir sind aufgerufen, uns selbst zu verleugnen. Das sind keine Optionen. Aber es ist freiwillig. Es ist eine freiwillige Entscheidung. Und kein Ich muss, wo es ein innerlicher Druck entsteht, sondern Gott möchte, dass wir unser Herz dahinter bringen. Unsere Haltung dahinter bringen, dass wir uns freiwillig unterordnen. Ja, seine Last ist leicht, sagt er. Das Joch ist leicht, wenn ich es freiwillig mache. Das Joch wird sehr schwer, wenn es ein Muss ist, ein Ich sollte. In Galater 5 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Lasst euch nicht wieder eine Knechtschaft auflegen mit irgendwelchen Regeln. Und das Beste, was mir hilft, immer wieder gegen meine Gedanken zu kämpfen, ich soll und ich müsste, mir die Fragen zu stellen, was will ich und was will Jesus? Und da kann ich mich entscheiden, will ich Jesus, will ich dir nachfolgen? Will ich mein Bedürfnis jetzt unterordnen? Und wirklich zu trainieren, mein Denken auszutauschen vom Ich muss zum Ich will. Als Jesus in Gethsemane war, hat er nicht gesagt, ich muss ans Kreuz gehen. Hat sein Vater gesagt, ich will nicht dahin. Ich will nicht ans Kreuz gehen. Aber weißt du was, wenn du es willst, dann will ich es auch. Da bin ich bereit, es unterzuordnen. Auch das ist sehr wichtig, wir lernen freiwillig das zu tun. Ignoranz kann es sein, die uns abhält. Arroganz kann es sein, die uns abhält, anderen zu dienen. Eine falsche Frömmigkeit, Geiz, Unwissenheit, Verurteilung. Wir denken, warum geht's den Leuten so? Selber schuld, ihr Problem. Warum soll ich mich um sie kümmern? Und all diese Dinge, die in unserem Kopf herumschwirren, die lassen sich wirklich bekämpfen, indem man sich mit Gottes Liebe auseinandersetzt und sieht, wie man selber geliebt ist und dann ein Mitleid entwickelt. Ein freiwilliges Mitleid. Sich Zeit nimmt, über die Leute um mich herum nachzudenken. Nimm dir mal Zeit nachzudenken. Wer wohnt alles in deinem Haus? Wer könnte deinen Dienst gebrauchen? Dass ich hingehst und sage, ich biete ihn jetzt an. Wer ist in unserer Gemeinde an älteren Leuten, Leute, die Ängste haben jetzt, wo du sagst, boah, da habe ich heute drüber nachgedacht, lass mich hingehen und ihn jetzt dienen und ihn unterstützen. Von wem weißt du in der Gemeinde, dass er mit dieser Vergebung sehr, sehr stark kämpft? Du sagst, ich gehe zu ihm hin und ich helfe ihm, Gottes Liebe zu verstehen. Wer wird mit ihm die Bibel studieren? Wer wird ihm Gottes Liebe zeigen? Mitleid. Das Mitleid entwickeln, das Gott für uns hat. Und dahinter steckt ein großer Motor, der uns antreibt für das alles. Das ist Gottes Liebe und nichts anderes. Nichts anderes. Ein Gottesdienst, weißt du, der kann dich boosten. Bis Montag oder vielleicht Dienstag. Ein toller Worship kann dich boosten, vielleicht bis Mittwoch. Maximum. Ja? Oder ein Skype kommt oder irgendwas, kann ich auch noch ein Stückchen boosten. Aber wenn du richtig Energie hast, ich meine richtig Energie, eine Energie, die dich wirklich boostet und die nie aufhört, das ist Gottes Liebe und nichts anderes. So, zum Abschluss. Ich möchte dich eigentlich einfach ermutigen, nutz Corona. Nutz Corona, um dein Fundament zu wachsen, nämlich Gottes Leben zu verstehen. Und zweitens, nutz Corona, um in Mitleid zu wachsen. Wir haben eine riesen Chance für uns. Gottes Liebe ist lösungsorientiert. Lösungsorientiert. Wir haben eine riesen Chance vor uns, mehr über Gottes Liebe zu verstehen und diese Liebe mehr zu verbreiten. Am Schluss habe ich einfach zwei Punkte. Es ist Corona-Zeit. Der erste Punkt ist, es ist die Zeit, deine Zuversicht in Gottes Liebe zu vertiefen. Und meine Frage, wie wirst du das konkret umsetzen? Meine Frage an dich. Und die zweite, es ist Corona-Zeit, freiwillig praktisches Mitleid üben. Wie willst du dies konkret in der kommenden Woche umsetzen? Habt ihr Zeit, darüber nachzudenken, Zeit, Abendmahl zu feiern. Es war mir eine Freude, mit euch zusammen zu sein, auch wenn es total komisch ist, nur mich selber zu sehen. Aber ich bin zuversichtlich und liebe euch sehr. Herzliche Grüße aus München. Ciao.